Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart und dass wir dürfen dein Wort haben. Danke, dass du den Markus segnest jetzt, berührst, stärkst, bevollmächtigen tust und dass du uns alle auch berührst und unsere Herzen öffnest. Wir preisen dich. Amen.
Morgen miteinander. Schön, hier zu sein. Ja, ich weiß, dass ihr ein Herz für Anbetung habt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und heute Morgen habe ich es aufs Herz bekommen, über Grundlagen wahrer Anbetung zu sprechen. Ich denke, etwas vom Schwierigsten, das ein Anbeter erleben kann, ist, wenn Gott selbst sich gegen ihn wenden würde. Dann wäre ein Anbeter blockiert. Und genau das hat David erlebt, dass Gott selbst sich gegen ihn und gegen sein Volk gewendet hat. Und in dieser Situation hat David angebetet, eben trotzdem angebetet. Die Geschichte ist zweimal in der Bibel aufgeschrieben, 2. Samuel 24, 1. Chronik 21. Es ist eine besondere Geschichte, etwas schwierig zu verstehen. Davids Volkszählung und deren Folgen. Oder so wurde der Ort für den Tempel Salomos gefunden. Am Schluss der ersten Chronik gibt es eigentlich ein großes Thema und das ist der Tempel. Bis anhin hatten die Israeliten diese Stiftshütte und David hat es aufs Herz bekommen, für einen Tempel zu bauen für Gott. Und es war für ihn eine sehr schwierige Situation, dass Gott ihm gesagt hat, nein, du hast zu viele Kriege geführt. Also du hast Kriege geführt, du bist ein Mann des Krieges, obwohl es ja Kriege waren, die er eigentlich auch in seinen Abenteuern mit Gott vor allem bestehen musste. Trotzdem hat Gott zu ihm gesagt, du hast Kriege geführt, ich will nicht, dass du den Tempel baust, sondern dein Sohn. Und trotzdem sind diese letzten Kapitel von 1. Chronik eigentlich schon der Beginn dieses Tempelbaus, weil David alles aufgleist. Es gibt dann 20 Predigtskripte, die liegen dort auf. Und man kann das Predigtskript auch hier runterladen, www.markus.li. Da kommt man auf meine Daten-Homepage. Wenn man dann auf Lesen geht, kann man dort den obersten Eintrag wählen und da kann man das Skript herunterladen. Also, ich erzähle aus 1. Chronik 21. Alles beginnt mit einer Volkszählung. Die Volkszählung, die David veranlasst hat, ist eine Bestandesaufnahme der Milizarmee. Es handelt sich also nicht um eine Volkszählung, wie wir das kennen, dass alle Menschen einfach gezählt werden, sondern Volkszählungen im Alten Testament waren immer nur das Zählen der Soldaten. Um das ging es. Es ging darum, die Stärke eines Landes oder die Stärke eben von Israel zu messen. Und David hat eine solche Volkszählung veranlasst. Und da wurde Joab, der General Joab, losgeschickt und er hatte den Auftrag, alle Soldaten zu zählen. Und das waren wohlverstanden kampferprobte Soldaten in der Mehrheit, weil David viele Kriege geführt hat. Und er hat nie verloren. Es waren siegreiche Soldaten. An einer solchen Volkszählung mussten gemäß dem Gesetz des Alten Testaments die Soldaten, die gezählt wurden, ich muss da ein bisschen ausprobieren, ein kleines Opfer geben. Das war circa 6 Gramm, also wirklich nur ein kleines Opfer. Es steht nicht, was das Opfer beinhalten sollte, aber ein Schekel, ungefähr 6 Gramm. Und zwar, dieses Opfer mussten sie geben für die Stiftshütte, nach 2. Mose 30, 11 bis 16. Und als David diese Volkszählung veranlasst hat, kann man vom Zusammenhang her davon ausgehen, dass er dieses Opfer bereits für den neuen Tempel einsammeln ließ. Dieses Opfer mussten die Soldaten geben, damit bei ihrer Musterung, also bei der Volkszählung, keine Plage über sie komme. Weil, das ist jetzt meine Auslegung, es im Alten Testament zwar von Gott verordnete Kriege gab, aber keine heiligen Kriege. Das wird manchmal missverstanden im Alten Testament. Manchmal haben Menschen den Eindruck, im Alten Testament erscheint uns ein Gott, der Gefallen daran hat, Kriege zu führen oder führen zu lassen. Aber dem ist nicht so. Gott ist ein Gott, der durchaus sieht, was in dieser Welt abgeht und diese Welt einigermaßen im Lot behalten will, bis der Zeitpunkt kommt, wo dann dieses Zurückhalten weggenommen wird und dann geht es dann rapide auf den letzten Antichrist und auf die Wiederkunft von Jesus Christus zu. Und in diesem Zurückhalten sind halt eben auch Kriege drin. Nehmen wir zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, oder? Das war auch letztlich irgendwo dann ein Zurückhalten von enormem Bösen, von enormen antichristlichen Kräften. Und David durfte den Tempel nicht bauen, weil er eben Kriege geführt hat. Und das zeigt uns, dass Gott kein Gefallen hat an Kriegen und dass diese Soldaten ein Opfer geben mussten, wenn sie gezählt wurden. Zeigt auch, zwar ein Opfer als Lösegeld, zeigt auch, dass Gott keinen Gefallen an Krieg und keinen Gefallen an Soldaten hat, die töten, obwohl er darin eben eine gewisse Notwendigkeit sieht in gewissen Situationen. Ich lese noch diesen Bibelvers, dieses Gesetz zur Volkszählung, 2. Mose 30, 12. Wenn du die Gesamtzahl der Söhne Israel aufnimmst, nach ihren Gemusterten, also die Soldaten, dann sollen sie bei ihrer Musterung ein jeder dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie kommt. Tja, jetzt genau das ist aber eben geschehen. David ließ also die Soldaten zählen und es kam eine Plage über Israel. Deshalb können wir annehmen, dass die Soldaten dieses Lösegeld in der Regel nicht bezahlt haben. Was vom General Joab wahrscheinlich vorausgeahnt worden ist. Offensichtlich haben die Soldaten, die sieggewohnten Soldaten, Schwierigkeiten bekundet, dass sie jetzt da etwas abgeben sollten. Schließlich haben sie ja gekämpft, oder? Und schließlich waren sie ja siegreich im Kampf. Wieso soll ich jetzt da noch etwas abgeben von der Beute, die sie gemacht haben? Und überhaupt, ja. Also schließlich haben sie das Leben riskiert, oder? Ich weiß nicht genau, was sie gedacht haben, aber man kann wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass da eine gewisse Selbstgefälligkeit zum Tragen gekommen ist und auch ein gewisser Stolz. Joab hat das vorausgeahnt und wollte David daran hindern, eine Volkszählung zu machen. Das hat aber nicht geklappt. David machte das sowieso. Es ist sogar möglich, dass David wirklich Opfer bereits für den neuen Tempel, für den salomonischen Tempel einsammeln wollte. Das ist durchaus möglich. Aber 1. Chronik 21, 1 verrät uns, dass David von Satan dazu gereizt wurde, diese Volkszählung zu machen. Und 2. Samuel 24,1 verrät uns, dass darüber noch eben Gott war, Gottes großer Plan war, der Satan das machen ließ. Also die geistliche Ordnung im Himmel, die läuft so ab. Da ist zuoberst einfach mal Gott. Und Gott lässt Satan einen gewissen Raum in gewissen Grenzen. Und was Satan wirken kann, das ist immer Zerstörung, aber letztlich muss es dann doch Gottes Plan dienen. Wobei Gott natürlich auch den Menschen Freiheit schenkt. Ja, man kann also viel über diese Geschichte nachdenken. Aber hier beginnt unsere praktische Predigt. Grundlagen wahrer Anbetung. Erstens, wahre Anbeter lassen sich in Gottes Hand fallen im Glauben, dass Gott barmherzig ist. Wir müssen jetzt ja wissen, es kam eine Plage über das Volk Israel. Aber bevor diese Plage kam, wurde David ein Menü serviert von Gott. Ein Menü, das niemand will. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr noch von Kindersendungen auf Radio DRS 1 so Fragen, da wurden Kinder gefragt, was hast du lieber? Zum Beispiel von einem Krokodil gefressen zu werden oder von einer Schlange erwürgt zu werden. Das ist dann immer schwierig und da haben die Kinder dann geantwortet, oder? Das ist so eine ähnliche Frage, aber das ist kein Quiz, sondern das war dann ernst. Gott legt David durch den Propheten Gad ein Menü mit 3 Strafen vor. Und Gott ließ David sagen, hey, ich muss dieses Volk strafen. Und das war ja sowieso Gottes Plan. Das Volk Israel war reif zum Gericht. Wahrscheinlich, das ist meine Auslegung, eben weil die israelitischen Soldaten stolz und selbstgefällig geworden sind. Sie waren ja sieggewohnt und das kann mit einem schon etwas machen, wenn man immer siegt. Und diese Strafe konnte also auf drei verschiedene Art und Weise geschehen. Entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate militärische Niederlagen. Oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Land. David wählte die Pest, das Schwert des Herrn. 1. Chronik 21,13 und David sagte zu Gott, mir ist sehr Angst. Lass mich doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind sehr groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Und das ist ein Herz eines Anbeters. David wusste, Gott ist jetzt gegen ihn, gegen das Volk, er übt Gericht, wobei gegen ihn ist etwas falsch ausgedrückt, ist nicht gegen ihn, aber er will richten, Gott will richten. Und der Mensch nimmt das wahr als Gott stellt sich gegen mich. Auch wenn das theologisch gesprochen sicher nicht so wäre. Und jetzt in dieser Situation, wo David wählen muss, sagt er sich, lieber 3 Tage Pest, weil die Pest bedeutet das Schwert des Herrn. Und ich gehe lieber hin, um mich dem Schwert des Herrn auszuliefern, um mich Gott auszuliefern, als einer Hungersnot oder eben Niederlagen durch andere Armeen. Wahre Anbeter lassen sich in Gottes Hand fallen im Glauben, dass Gott barmherzig ist. Durch und durch, sogar im Gericht. Das lesen wir zum Beispiel im Klagelied. Das Klagelied wurde geschrieben, nachdem Jerusalem besiegt worden ist durch die Babylonier und die Israeliten ins Exil gehen mussten. Und da kommt dieses Klagelied in tiefster Not geschrieben. Die dunkelste Stunde Israels in der israelitischen Geschichte des Alten Testaments. Und da steht, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Auch wenn das Volk Israel momentan zum Ende gekommen ist. Aber die Gnadenerweisungen sind nicht zu Ende. Ja, seine Erbarmen hörten nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Im gleichen Abschnitt etwas später. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Aus tiefster Not geschrieben. Das ist Anbetung. Es ist relativ leicht, Gott anzubeten, wenn es einem gut geht. Auch das hat seine Herausforderungen, wie wir ja hier bei den Soldaten, israelitischen Soldaten gesehen haben. Wenn man immer siegt, kann man hochmütig werden. Und das kann dann Gottes Gericht auf sich ziehen. Aber trotzdem, wenn wir freudig sind, wenn wir lachen, wenn wir das Gefühl haben, wir werden total gesegnet, fällt es uns seelisch viel leichter, Gott anzubeten. Es wird viel, viel schwieriger, wenn wir das Gefühl haben, dass uns der Herr verstößt. Dann wird es sehr viel schwieriger. Und genau dann kommt das Herz wahrer Anbeter zum Vorschein. Wahre Anbeter begeben sich auch dann in die Hand Gottes, liefern sich auch dann in die Hand Gottes aus, wenn sie den Eindruck haben, dass Gott sie verstößt. Manchmal hat man Angst vor Gott. So zum Beispiel kommt das zum Ausdruck in Johannes 3, 19 bis 21. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Und das trifft auf uns alle zu. Das haben wir alle mal getan. Wir alle haben mal Arges getan. Und das macht man, wenn man Arges tut. Man will nicht zum Licht kommen. So wie Adam und Eva sich vor Gott versteckt haben. Man will nicht zum Licht. Denn das Licht macht alles offenbar. Und dann geht es weiter. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Und jetzt merken wir, wo es schwierig wird. Es wird nämlich schwierig, wenn ich Arges tue und dann in dieses Licht gehen will, aber noch keine Werke vorzuweisen habe. Wir haben eben sowieso keine Werke vorzuweisen. Aber Jesus sagt, ein Werk können wir tun, dass wir an den glauben, den der Vater gesandt hat. Das ist das Werk, das wir wirken können. Aber wenn wir jetzt dieses Arge getan haben und dann ins Licht gehen wollen, dann gibt es diesen besonderen Moment, wo das Licht alles anscheint und alles Arge an dir wird sichtbar. Und es wird dir bewusst, dein Gewissen sagt dir ganz klar, du hast Gericht verdient. Du hast verdient, dass Gott dich verstößt. Das ist ein sehr schwieriger Moment. Der braucht richtig Mut. Aber wahre Anbeter machen das. Die liefern sich Gott aus, selbst auf die Gefahr hin, dass er sie verstoßen könnte. Und auch wenn sie meinen, Gott wird mich jetzt verstoßen, wenn ich das sage, wenn ich das zugebe, dann wird er mich verstoßen. war ja ein Beter, liefern sich Gott so aus. Und dann erleben sie, dass Gott ihnen vergibt. Durch Jesus Christus. Und von nun an sind sie im Licht. Und jetzt dürfen sie vom Heiligen Geist heraus Werke wirken. Werke des Glaubens. Der Zöllner hat diese rote Linie überschritten. Und wir sehen in diesem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner eben, wie das so wirken kann. Der Pharisäer, der hat sich da gerühmt vor Gott, oder? Und der Zöllner war sich bewusst, jetzt, ich komme in den Tempel und Gott sieht, was ich alles falsch gemacht habe. Und dann schlägt er sich auf die Brust und sagt, mein Gott, erbarme dich meiner. Und dann sagt Jesus, dieser Zöllner ist gerechter aus dem Tempel herausgegangen als der Pharisäer, der sich seine Werke gerühmt hat. Sich Gott ausliefern, auch wenn ich weiß, hey, ich habe Dinge getan, die Gott nicht gefallen. Sich Gott ausliefern, sogar wenn ich den Eindruck habe, Gott verstößt mich. Wie das David den Eindruck gehabt hat. Gott kämpft gegen mich. Gott straft mich. Ich habe das Gericht verdient und es kommt. Und auch in dieser Situation hat er sich Gott ausgeliefert. Er wusste, Gott ist barmherzig. Und Gott ist barmherzig. Maria und Peter zahlen den vollen Preis für ihr Opfer aus Dankbarkeit für Gottes Erbarmungen. Der Engel, der von Gott geschickt wurde, um diese Plage unter das Volk Israel zu bringen, die übrigens schon bereits beim Zehren dann begonnen hat, der hat 70.000 israelitische Männer hingemacht. Das war also noch etwas mehr als Corona. Das war wirklich Pest. Das hat gewütet. Und dann kam dieser Engel gegen Jerusalem. Und David konnte im Geist sehen, dass das Schwert, so, ja, dass er da vor Jerusalem stand. Und als der Engel so nach Jerusalem kommt, da nimmt Gottes Barmherzigkeit wieder Überhand. Wenn Gott eine Schwäche hat, dann ist es Barmherzigkeit. Das Ding, dieses Gerichtding, zieht er jetzt doch nicht durch. Sondern sagt mittendrin, nein, fertig, halt. Und er gebietet dem Engel, dass er stehen bleiben soll, und zwar bei der Tenne Ornans des Jebusiters, und dort steht jetzt der Engel. Und da geht David, also da wird, bekommt David einen Hinweis vom Propheten Gad, dass er zu dieser Tenne gehen soll, um dort Gott ein Opfer darzubringen. Das brauchte einen Hinweis vom Propheten, weil das war gegen das Gesetz, dass man einfach irgendwo opfert. Es war klar, Opfer musste man in der Stiftshütte, aber die war in Gibeon. Etwas von Jerusalem weg, und David hatte keine Zeit, und vor allem hat er einen enormen Schrecken wegen diesem Engel Gottes. Und Gad hat zu ihm gesagt, du kannst und du sollst dorthin gehen, wo der Engel ist, und dort Gott ein Opfer darbringen. Also geht David zu Ornan, das ist eben ein Jebusiter, der hat da gedroschen in seiner Tenne, hat da Getreide gedroschen. Und er kauft dem Ornan alles ab. Ornan hätte es ihm geschenkt. Hat ihm gesagt, ich schenke es dir. Denn er hatte auch Angst vor dieser Plage, oder? Und seine Söhne haben sich schon versteckt und alles. Also der war wirklich motiviert. Und David hat gesagt, nein. Ich will den Preis, den vollen Preis für das Opfer zahlen. Und er hat dem Ornan sehr wahrscheinlich nicht nur die Tenne abgekauft, die hat wahrscheinlich 50 Schekel nach 2. Samuel 24 gekostet, Und nach 1. Chronik 21, 25 hat David 600 Schekel bezahlt. Und man kann annehmen, dass das eben dann alles beinhaltet hat. Und dann hat er dort geopfert. Wahre Anbeter zahlen den vollen Preis. Auch heute noch. Römer 12, 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ja, das ist durchaus vernünftig, weil durch die Erbarmungen Gottes hat sich Jesus Christus für uns als Opfer hingegeben. Siehe das Lamm Gottes, welches die Schuld hinwegnimmt. Welches die Schuld der Welt hinwegnimmt. Jesus hat den vollen Preis für unsere Sünde, für all das bezahlt, was wir verborgst haben. Was wir falsch gemacht haben. Er hat den vollen Preis bezahlt. Er hat alles gegeben. Er hat sich erniedrigt. Bis zum Tod am Kreuz, was eine Schande war. Was nicht nur ein bestialisches Sterben war, sondern auch eine enorme Schande. Und das alles hat er für dich bezahlt. Für uns hat er bezahlt, weil wir das verdient hätten. Und jetzt ist es nur logisch, dass wir auch diese Liebe erwidern. Ist ja nur logisch, ist vernünftig. Denn das Opfer von Jesus ist ein Liebesangebot. Er gibt sich für uns hin, Gott gibt sich für uns hin. Er gibt alles, was er hat. Und jetzt ist es wie nur logisch, dass der Mensch sich als Antwort auch hingibt und auch alles gibt, was er hat. Ist doch einfach vernünftig, oder? Und damit verlobt sich der Mensch mit Gott auf ewig. Und die Hochzeit wird es geben. Halleluja. Und wir kommen zum dritten Punkt. Wahre Anbeter richten sich nach Gottes Feuer, wodurch wahre Tempel eingeweiht werden. David hat also geopfert. Und als er das Opfer dargebracht hat, fiel Feuer vom Himmel. Und hat dieses Opfer aufgezehrt. Und da wusste David, hier soll der Tempel Gottes gebaut werden. Und da stehen noch heute diese großen Steine, diese Fundamentsteine des Tempels, vom Tempel Salomo in Jerusalem. An diesem Ort ist diese Geschichte passiert. Und durch diese Geschichte wusste David und wusste Israel, wo der Tempel hinkommt. Das hätte man nicht gewusst. Denn Tempel kommen dahin, wo Feuer vom Himmel fällt. In der Stiftshütte. Die Stiftshütte zum Beispiel wurde auch mit Feuer vom Himmel eingeweiht. 3. Mose 9, 23 bis 24, da haben sie die Stiftshütte eingeweiht und dann, und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Gesicht. So wurde die Stiftshütte als Tempel eingeweiht. Da wusste man, da ist Feuer vom Himmel gekommen, das ist das Haus Gottes. Und dann eben in dieser Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, wo der Salomonische Tempel hinkommen wird. Und David baute dort, eben bei der Tenne des Jebusiters, und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer und er rief zu dem Herrn und er antwortete ihm mit Feuer, das vom Himmel auf den Altar des Brandopfers fiel. Da wusste David, hier kommt die Wohnung Gottes hin. Und damit wurde auch die Plage beendet. Und ein Wohnort Gottes ist ein Ort, wo man Gott bittet, dass die Plage zu Ende geht. Das betet dann nachher König Salomo, oder? Und wenn eine Plage kommt, dann wird dein Volk in diesem Tempel beten und du wirst auf sie hören. Und dann eben Einweihung des Tempels Salomo, also an diesem Ort. 2. Chronik 7, 1 bis 2. Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Tempel werden mit Feuer vom Himmel eingeweiht. Und jetzt die Quizfrage. Welcher Tempel wird als nächstes mit Feuer eingeweiht? Gemeinde, genau, Pfingsten. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Tempel werden mit Feuer eingeweiht. Pfingsten. Werden wir dann schon bald mal feiern. Nach Ostern, oder? Und das Opfer. Richtig, das Opfer sind die gläubigen Menschen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, das heißt Leib und Seele, Leib und Leben, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzustellen, Entschuldigung, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Feuer vom Himmel auf die Christen, weil sie das Opfer des Neuen Testaments sind, weil sie die Anbeter des Neuen Testaments sind, die sich auch dann Gott darlegen auf dem Altar, wenn sie das Gefühl haben, dass Gott vielleicht sogar gegen sie sein könnte. Sie verstößt. Auch dann geben sie sich Gott hin. Weil sie wissen, Gott ist barmherzig. Und die Barmherzigkeit wird siegen. Auch wenn jetzt mein Gewissen oder meine Seele sagt, du hast das nicht verdient, das geht nicht, du hast keine Chance mehr, du hast gegen den Heiligen Geist gesündigt und weiß ich, was da alles für Stimmen sind. Aber das ist kein Hindernis. Wahre Anbeter legen sich Gott auf den Altar, weil sie wissen, dass Gott barmherzig ist. Und selbst wenn er richten würde, wird doch seine Barmherzigkeit über dir triumphieren. Und deshalb will ich dich jetzt einladen. Ich will dich einladen, diese Entscheidung zu fällen, dein Leben mit Haut und Haaren, mit Seele, Geist und Körper auf den Altar zu legen. Vielleicht hast du den Eindruck, dass du gerade in einer Gerichtszeit bist und dir ist überhaupt nicht nach Anbetung zumute. Vielleicht hast du den Eindruck, Gott macht das total falsch, wie das Hiob auch gehabt hat. Aber hey, Hiob hat Gott nie losgelassen. Er hat gewettert und weiß ich was alles, aber er hat ihn nie losgelassen. Und ich ermutige dich, lass ihn nicht los. Und mach es wie David, selbst wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich verstößt oder Gott jetzt dich richtet, dass du in einer Gerichtszeit bist. Hey, leg dich auf Gottes Altar, denn seine Barmherzigkeit triumphiert. David wusste von diesem Geheimnis. Gott ist barmherzig und selbst wenn ich jetzt irgendwie wenn es halt dran ist, dass ich gerichtet werde, auch dann lege ich mich auf seinen Altar. Weil er ist barmherzig, er ist gut. Wenn du das willst, das erneuern willst oder zum ersten Mal machen willst, dann will ich die am Bildschirm sind, möchte ich euch auffordern, steht auf. Und macht es doch, ich fordere euch auch gleich auf. He. Hätte eigentlich gedacht, ihr könntet hier herkommen, aber wir haben sowieso ein Corona-Problem. Also, ihr, die das wollt, steht doch auf und macht es so, wie das Abraham und die ersten Christen gemacht haben. Die haben so gebetet, als ein Opfer. Lege dich Gott auf den Altar als ein lebendiges Opfer. Fordere dich auf, steh auf und gib dich deinem Erlöser Jesus Christus hin. Streck ihm deine Arme entgegen und erwarte seine Barmherzigkeit. Herr Jesus, ja, so sind wir vor dir. Herr, wir legen uns auf deinen Altar. Du siehst unsere Gedanken. Du siehst, dass hier Leute drin sind, die den Eindruck haben, dass sie verflucht sind, die den Eindruck haben, dass sie Gottes Barmherzigkeit nicht verdient haben. Du siehst, dass auch Leute vor dem Bildschirm sind, die genau solche Gedanken haben. Dass es Menschen gibt, die überzeugt sind, dass sie gegen den Heiligen Geist gesündigt haben. Und Herr Jesus, jetzt legen wir uns auf deinen Altar, egal was für Gedanken uns quälen. Denn wir glauben an deine Barmherzigkeit. Selbst wenn du uns richtest, bist du barmherzig. Herr Jesus, und wir wissen, dass es die eine Schwäche Gottes gibt. Er ist barmherzig durch und durch. Und er hat keine Freude am Gericht, sondern an Barmherzigkeit. Und darum, Vater im Himmel, hier sind wir vor deinem Thron. Durch Jesus Christus kommen wir in deine Gegenwart. Und wir bitten dich, lass dein Erbarmen über uns fließen und lass das Feuer des Heiligen Geistes über uns kommen. Denn wir sind Wohnung Gottes, der durch den Heiligen Geist in uns wohnt und durch den Heiligen Geist in diesen Räumlichkeiten wohnt. Jesus, lass das Feuer fallen auf diese Opfer. Auf deinem Altar. Ja, und so darf ich euch im Namen von Jesus Christus Vergebung der Sünden zusprechen. Ich darf euch zusprechen, dass ihr mit ihm weitergeht, dass er euer Hirte ist, der euch vorangeht, der euch zur Seite steht, der euch jeden Schritt weist, der einen gebahnten Weg vor euch hat und der seine Barmherzigkeit über euch leuchten lässt. Wir sagen dir, Herr Jesus, danke. Dein Name soll erhoben sein über unserem Leben, über unseren Familien, über dieser Gemeinde, über diesem Chor Zürich-Oberland, über der Heilsarmee. Dein Name soll erhoben sein, Herr. Amen.